dritte Teil und auch letzte Teil unserer Mini-Predigtserie zum Thema Schöpfung. Und der Andreas ist ja näher auf Gottes Plan für die Welt eingegangen. Und letzte Woche der Helmut, der hat sich mehr fokussiert auf, wann Jesus wiederkommt und wie das vielleicht passieren wird. Und ich widme mich heute dem Thema, schaut Gott tatenlos zu? Und ich nehme eine Antwort gleich vorweg, bevor ich mich dann mehr ins Detail vertiefe. Nein, tut er nicht. Gott sorgt für uns, er liebt uns als seine Schöpfung, als seine Kinder. Das ist gut, aber wie gehe ich als Einzelner jetzt damit um, mit dieser Ungewissheit, was sein wird, mit dem sich ohnmächtig fühlen angesichts des vielen Unglücks? Wenn wir jetzt die Nachrichten lesen, uns umschauen, wenn wir nicht ganz blind sind und ganz einsam irgendwo leben, dann sind wir ständig mit Leid, mit Unglück, mit Ungerechtigkeit konfrontiert. Und manchmal erdrückt einen das förmlich, also mich zumindest. Und ich habe den Eindruck, Gott lässt zu, dass seine ganze Schöpfung zerstört wird. Gerade momentan, wo so viel von Klimawandel und den ganzen, also diesem Thema mehr Gewicht verliehen wird und mehr Aufmerksamkeit, hat man den Eindruck, wir sind sowieso alle verloren und am besten, ja, wir bringen uns alle um oder ich weiß es nicht. Also so irgendwie wird man manchmal erdrückt von dem. Jetzt haben wir oft den Eindruck, Gott lässt zu, dass das alles zerstört wird. Ist er vielleicht sogar ein Gott der Zerstörung, weil er das alles zulässt? Dass die Menschen, die ja nach seinem Vorbild sind, den Rest seiner Schöpfung zerstören und damit auch irgendwo wir uns selbst. Dass wir uns gegenseitig ermorden, sei es durch Kriege, durch Hungersnöte, durch Umweltverschmutzung, durch Ausbeutung. Und jeder, der sich auch nur ein bisschen für seine Mitmenschen interessiert oder auch an die Zukunft denkt, der Kinder oder Enkelkinder hat, macht sich sicher manchmal Sorgen und gerät an den Rand der Verzweiflung. Wie wird das alles sein? Der Satan, das Böse, all das, was gegengesetzt ist von Gott, ist überall in unserem Leben. Aber eine positive Neuigkeit ist es hoffentlich nicht, vorweg: Gott hat uns, dir und mir, Autorität über das gegeben. Und wie es dazu kam, dass unsere Erde überhaupt so ist, wie sie ist momentan, und welche Rolle Gott darin spielt und was wir tun können, das ist heute Inhalt von meiner Predigt. Schaut Gott tatenlos zu? Nein, tut er nicht. Im Gegenteil, er weint aufgrund der gefallenen Schöpfung. Jetzt ist trotzdem die Frage, warum lässt er so vieles zu? Und ich habe leider die schlechte Nachricht, die endgültige Antwort weiß nur Gott. Aber die Wurzel davon ist in seiner eigenen Schöpfung zu finden, nämlich in uns. Warum? Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben. Er hat uns nach seinem Vorbild geschaffen, mit der Freiheit, sich auch zu entscheiden. Er hätte uns ja, um es bequem zu sagen, einfach als Marionetten schaffen können, die einfach hübsch vor sich hinleben im Paradies und die immer machen, was er sagt, und dann hätte er sich das anschauen können. Aber aus welchem Grund auch immer hat er sich entschieden, uns Entscheidungsfreiheit zu geben. Und das ist bedingt ein paar Sachen. Jetzt habe ich vorher gesagt, wer ist dieser Gott? Dann ist es ein Gott der Zerstörung. Und Johannes gibt uns eine der Antworten, die das Gegenteil besagt. Also wir finden das im 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also da ist nicht von Zerstörung die Sprache. Also das ist eine Art, wie Johannes uns das Wesen Gottes vermittelt. Jetzt werden manche einwerfen, na ja, aber Gott ist doch auch ein rachsüchtiger Gott, ein zorniger Gott, wenn wir das Alte Testament anschauen. Und das ist eben etwas, womit wir ein bisschen Schwierigkeiten haben in der heutigen Zeit, dass Konsequenzen eintreten für Entscheidungen in unserem Leben, die eben nicht immer angenehm sind. Und dass Gott eben auch ein konsequenter Gott ist, das halten wir oft nicht aus. Wir möchten quasi Christsein Light haben, die bequemen Sachen, die hoffnungsvollen Sachen, die liebevollen Sachen, aber die unangenehmen Sachen, wo wir gefordert sind, die wollen wir oft nicht so gern hören. Ich nehme natürlich alle Anwesenden aus, aber der ganze Kosmos ist ja perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist ja oft für mich so faszinierend, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die einfach nicht glauben können, dass ein höheres Wesen dahinter steckt. Da frage ich mich dann, das müssen schon gewaltige Zufälle gewesen sein, dass alles genau so super funktioniert, wirklich, also faszinierend, unglaublich funktioniert, ja. Es ist also perfekt aufeinander abgestimmt. Und über all dem stehen wir als Menschen mit unserem freien Willen, mit unserem Gewissen, mit unserer Fähigkeit zu lieben, Neues zu schaffen, ja. Das alles spiegelt auch Gottes Wesen wider. Also die Liebe, den freien Willen, die Fähigkeit zu schaffen. Also wir haben auch viele positive Eigenschaften, die wir nicht vergessen dürfen. Und wenn wir uns das anschauen, dann wissen wir auch, warum Gott uns den freien Willen gegeben hat. Weil Gott ist die Liebe und echte Liebe kann eben nur existieren, wenn wir einen freien Willen haben. Weil wenn du einen Roboter programmierst, dass er dich liebt, dann wird er das tun. Ja? Aber Gott wollte eben nicht nur einen Roboter, der ihn liebt, sondern er wollte, dass wir uns aus freien Stücken für ihn entscheiden, für die Liebe. Und wir haben uns entschieden, vor sehr langer Zeit. Das ist das Hauptthema, womit wir uns heute beschäftigen. Und ich lese euch jetzt eine längere Bibelstelle vor, die sicher jeder von euch schon mehr als einmal im Leben gehört hat. Und trotzdem finde ich es so wichtig, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen. Der Mensch zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott daher gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht vor dem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange. Und das ist, was ich weiß, der erste Fluch, der von Gott ausgesprochen wurde. Du wirst auf den Bauch kriechen. Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Gott gab uns also das Paradies, einen Garten, der eigentlich perfekt war für uns, in dem wir alles hatten, was wir brauchten, ein sorgenfreies Leben quasi. Er machte uns auch perfekt als Mann und Frau, miteinander, sich ergänzend, eine Einheit bilden. Wir sollten ihm alles haben, alles außer der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das war nicht, weil Gott uns ja irgendwas vorenthalten wollte, sondern er wollte uns eigentlich beschützen davor. Weil der Mensch kannte bis dorthin eigentlich nur Gutes. Keine Probleme, kein Leiden, keine Furcht. Und Gott hatte eigentlich nur eine einzige Bedingung dafür. Er wollte Gehorsam. Und er stellt das ganz klar, indem er einfach den ersten Menschen verbietet, diese Früchte zu essen. Und dennoch, der Widersacher verführt eben die Frau mit der Aussicht, wie Gott zu sein oder sogar besser als er. Also, ich wiederhole das jetzt nicht alles, aber eben dieses, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum die Früchte essen wisst, also so dieses Infragestellen quasi, so verlocken, das kennen wir in unserem Leben ja auch in anderen Fällen. Und Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, er berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Also er ist auch recht eindeutig, ist ja nicht so, dass Gott nicht warnt vorher, sondern er sagt ganz eindeutig, ihr werdet sterben, wenn ihr das macht. Und die Schlange natürlich, Unsinn, Gott will einfach nur nicht, dass du so wirst wie er. Und sie reicht eben dann die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Und eben dieses Unglück nimmt seinen Lauf. Und was für mich dann bemerkenswert ist, als Gott die beiden dann zur Rede stellt, können wir so eine Kaskade an Beschuldigungen erkennen. Ja? Also der Adam sagt, ich wiederhole das nicht alles, aber der Adam sagt eben, Adam versuchte sich zu rechtfertigen, die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Ja, also der Mann beschuldigt quasi zuerst Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, also quasi du hast mir ja diese Frau gegeben, also er beschuldigt zuerst einmal Gott und dann beschuldigt er die Frau, weil er ist zwar eh nur daneben gestanden und Gott hat, was, wenn ich mich recht erinnere, sogar zuerst, bevor es Eva überhaupt gab, Adam zugesagt, dass er bitte nicht von diesen Früchten zu essen hat, also er hätte es viel besser wissen müssen, aber er beschuldigt gleich die Frau. Und außerdem eben steht er dem Anschein nach ja daneben. Und die Frau dann gleich, aber die Schlange war's. Also so quasi ich nicht. Ja. So viel zu der Kaskade von keine Verantwortung übernehmen wollen, sehen wir schon bei den ersten Menschen. Und mit der Entscheidung, eben Gott nicht mehr zu vertrauen und seine Autorität in Frage zu stellen und eben dieser Gier nach mehr Wissen, nach ich bin jetzt etwas Besseres, sich also quasi zu erheben, wie Gott sein zu wollen, wurde im Prinzip all das eingeleitet, was heute noch real ist auf der Welt und was wir jeden Tag sehen und erleben. Also die Wahl hat eben dieses Böse irgendwie real gemacht. Und diese Verführung durch die Schlange, also der Widersacher ist durch diese Schlange dargestellt, hat einfach Konsequenzen. Also der Mensch kann nicht mehr im Garten Gottes leben, weil er sich durch diese Entscheidung einfach von Gott getrennt hat, sich entschieden hat, Gott nicht mehr vertrauen zu wollen. Und Gott tut, was passiert, wenn man Entscheidungsfreiheit hat. Es hat Konsequenzen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ja nicht so, dass Gott uns nicht vorwarnt. Esst nicht von den Früchten, sonst werdet ihr sterben. Wir haben also nicht mehr Gottes Weg gewählt. Und die ersten Menschen ahnten nicht, was Erkenntnis einfach alles so mit sich bringt. Wie viel Verantwortung das mit sich bringt und wie viele Auswirkungen das hat, wenn ich einfach Gut und Böse kenne. Und nicht selten auch in der heutigen Zeit wieder Gott die Schuld am Leid gegeben. Warum lässt du das zu? Warum verhinderst du nicht alles, wenn du doch unser Gott bist? Warum machst du nicht, dass jetzt alles gut wird? Das Problem ist, dass die Sünde, die damals mit der Erkenntnis von Gut und Böse, also die Sünde, die da entstanden ist, durch die Erkenntnis von Gut und Böse, hat uns einfach unfrei gemacht. Mit dieser Erkenntnis kamen eben auch Leiden, Schmerzen, Unrecht. Und wir sorgen damit auch für Unrecht, ob wir wollen oder nicht, als Menschen. Wir müssen uns einfach jeden Tag entscheiden. Und oft entscheiden wir uns halt verkehrt. Und was noch dazu kommt, auch wenn wir glauben, wir können uns wie Gott benehmen oder wenn das die ersten Menschen gedacht haben, dass sie sich so erheben können auf die Stufe Gottes, sie haben einfach nicht seine Perspektive. Wir haben nicht seine Perspektive. Wir gehorchen ihm nicht oder nicht immer und sind halt bestrebt, alles selbst in die Hand zu nehmen. Selbst Gott zu sein. Ich habe da auch in meiner Familie ein Beispiel. Ein Familienmitglied von mir glaubt einfach nicht, dass es Gott gibt, also gar nicht. Und kann sich nur verlassen auf die Dinge, die er selbst geschaffen hat, quasi. Also er ist der festen Überzeugung, dass alles, was er halt jetzt hat er nur aus eigenem Willen geleistet. Und aus dem Grund muss er auch laufend hervorkehren, eben nicht im Bösen jetzt, aber immer betonen, was er nicht alles jetzt hat und was er nicht tut und wer er nicht ist. Und das ist eine irre Belastung. Nicht nur für die Umwelt, weil man sich selber natürlich daneben bald klein fühlt, sondern ich denke mal, das muss auch für diese Person sehr schwierig sein, weil wenn ich mich nur auf das verlassen kann, was ich quasi habe und mir erarbeitet habe und wehe, es passiert dann etwas und es wird mir weggenommen, dann habe ich auf einmal nichts mehr. Also so viel dazu, was eben passiert, wenn wir alles selbst in die Hand nehmen und Gott nicht vertrauen. Wir können einfach seine Perspektive nicht einnehmen, auch wenn wir uns noch so bemühen, weil wir nur unsere Sicht haben können. Darauf ist ja auch der Helmut schon eingegangen, dass wir eben, auch wenn wir noch so über den Tellerrand schauen und auch unsere kulturelle Brille abnehmen, wir können einfach nicht die ganze Sicht haben. Und im Zuge dessen ist mir ein Puzzle eingefallen. Mein Kind puzzelt ja auch schon. Momentan sind wir so bei 24 Teilen, die er ganz gut hinkriegt. Und ein 24-teiliges Puzzle, da ist es jetzt relativ einfach, das ganze Motiv bald zu erkennen. Also das geht relativ schnell. Und ich weiß nicht, wer von euch puzzelt, aber mich fordert so ein 1000-Teile-Puzzle schon ziemlich raus. Also es kommt darauf an, dann noch welches Motiv es ist, aber da sitze ich schon eine ganze Weile, bis ich wirklich alles erkennen kann. Ja? Und jetzt denke ich mir, wie schwierig muss es erst sein, Gottes Plan für die ganze Welt zu erkennen und jeden Einzelnen von uns? Wie unendlich viele Puzzleteile sind das? Und da kommt der Zeitfaktor auch noch dazu. Und im Lauf unseres Lebens schaffen wir es vielleicht, ein bestimmtes Abbild davon einzuordnen. Aber das Gesamtbild, das kennt einfach nur Gott. Und ich bin mir sicher, dass wir eines Tages das Gesamtbild erkennen werden, nämlich dann, wenn sich Gottes Verheißung erfüllt. Momentan sind wir im Advent. Und Advent aus dem lateinischen Adventus bedeutet ja eigentlich die Ankunft. Also genau genommen sagt man ja Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Also wir bereiten uns vor auf die Ankunft des Herrn. Also eigentlich ist Advent so eine Art Wartezeit auf Weihnachten. Und wie der Andreas jetzt auch schon in seiner Predigt betont hat, war, dass der Mensch von sich aus die Welt ja nicht mehr retten kann. Das heißt, egal wie wir uns bemühen, wir können die Schöpfung nicht retten. Aber Gott bricht ein in diese Unfreiheit. Und einen Teil der Verheißung hat Gott uns ja schon erfüllt, mit dem Kommen von Jesus. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ist vielleicht auch das Fest der Liebe, das Fest des Friedens, Kerzenschein und Lichterglanz, Kekse, ein Kind in der Krippe, Geschenke. Und für viele Menschen ist Weihnachten nur das. Ein bisschen Kitsch, überzogene Erwartungen an den Familienfrieden, ein Geschenkewahn, der Stress vorher und der Stress nachher, um das Zeugs wieder umzutauschen. Und wenn wir uns nur das anschauen, dann müssen wir eigentlich verzweifeln. Jeder Einzelne von uns. Und uns verloren fühlen. Weil an den wirklichen Problemen ändert das ja nichts. Und nicht umsonst sind deshalb so viele Menschen auch vor Weihnachten verzweifelt, weil diese Erwartung einfach nicht erfüllt werden kann für sie. Jesus ist eigentlich das Weihnachtsgeschenk. Und er ist das Symbol von unserer Hoffnung, das dann gipfelt zu Ostern in der Überwindung des Leides und des Todes. Also mit Jesus ist ein Teil der Verheißung Gottes erfüllt. Aber das war noch nicht das Ende. Es gibt noch einen zweiten Teil. Und das ist, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin gibt es einen Vers in den Sprüchen, den ich gefunden habe, der eigentlich all das sagt, was von Anfang an das Problem war. Den finden wir in den Sprüchen 4, der Vers 19. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Der Schlüssel ist also Gehorsam, auch wenn wir es nicht so gern hören. Gehorsam war eben schon das Urproblem. Adam und Eva waren nicht gehorsam. Und das war eigentlich das Einzige, was Gott von ihnen wollte. Niemand möchte sich heutzutage verpflichten für irgendwas und schon gar nicht gehorsam sein. Wir zelebrieren so Schlagwörter wie Selbstbestimmung, Entscheidungsmöglichkeiten, Offenheit. Das ist prinzipiell, bin ich ein Unterstützer davon. Wir wollen aber alle Optionen zur Verfügung haben quasi. Wir sind in so einer überversicherten Zeit, man will immer überall ein Dürrl offen haben. Also sich nicht festlegen auf etwas und nicht dazu stehen. Das Arge ist aber, habe ich dann so realisiert, dass wir eigentlich versklavter sind denn je. Denn wir haben die scheinbare Freiheit, aber in Wahrheit vertrauen wir dann irgendwelchen Großkonzernen, die uns ja sozusagen Freiheit verschaffen. Und ich mag das nicht verteufeln, ich verwende selber viel davon. Aber irgendwo verkaufst du einen Teil von dir, von deinen Daten, von deiner Intimsphäre, für eine scheinbare Bequemlichkeit und Freiheit. Und in der Zwischenzeit sehnen wir uns eigentlich nach echter Geborgenheit und echter Freiheit. Einer Freiheit, die eben nur Gott geben kann. Eben Freiheit im Gehorsam Gott gegenüber. Und eigentlich ist unser ganzes Leben ein Advent. Weil eigentlich warten wir unser ganzes Leben auf die Wiederkehr Gottes und damit die Wiederherstellung. Und wir erinnern uns ja daran, dass wir auf die Rückkehr des Messias warten, gemeinsam mit dem jüdischen Volk. Das hat der Felix auch vorher so schön gesungen. Kinder in Österreich erwarten ja sehnsüchtig das Christkind, das ihnen hoffentlich Geschenke bringt. Und in meiner Kindheit war es so, dass ich mich wahnsinnig auf das Christkind gefreut habe. Meine Eltern, obwohl sie nicht sehr reich waren, haben sich immer bemüht, dass sie uns doch einen Teil unserer Wünsche erfüllen. Und es war, also haben auch immer bemüht, sich das sehr festlich zu gestalten. Und später habe ich dann realisiert, dass eben nicht alles so diese Weihnachtsidylle ist, sondern dass meine Eltern sich trotzdem streiten und Konflikte haben und dass man trotzdem von Menschen enttäuscht werden kann. Und dann ist es so wichtig, dass Weihnachten eben mehr ist als nur Idylle und scheinbarer Kitsch. Und genauso ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. In unserem Leben, das halt voller Herausforderungen steckt. Ein amerikanischer Fernsehpastor, Bobby Schuller, hat es einmal so ausgedrückt: God is unhurried and unstoppable. Gott ist quasi gemütlich, gemächlich, aber unaufhaltsam. Und schon in einer meiner letzten Predigten bin ich ja darauf eingegangen, dass wir oft den Eindruck haben, dass besonders wenn es schwer ist in schweren Zeiten, dass es so, dass Gott irgendwie nicht eingreift, irgendwie nichts unternimmt und es einfach ignoriert. Und sein Timing und seine Zeiteinteilung sind einfach oft öde. Ja? Da gibt es so einen schönen Vers im 2. Petrus 3, der Vers 8. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und die Verzögerungen und momentan unerfüllten Träume von uns, die lassen uns oft an seiner Liebe zweifeln. Gott, wo bist du? Und wir fangen an, seine Liebe zu hinterfragen. Wahrscheinlich besonders oft zu Weihnachten. Wenn sich das Jahr so zu Ende neigt und wieder ein Jahr vergangen ist, wo viele unserer Träume vielleicht geplatzt sind oder manches passiert ist in unserem Leben. Und ich habe da ein Bild mitgebracht. Und viele werden es kennen. Es ist ziemlich in Facebook und Instagram und überall rumgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist quasi... Die Schrift, also ich kann es auch vorlesen, da sitzt ein Mann, der sagt, God, please protect me, also der betet, bitte Gott, beschütz mich. Und dann trifft ihn ein winziger Stein hinten am Kopf. Und dann schreit er, why God, why? Also warum Gott, warum? Dann schaut er erstaunt in die Höhe und Gott, ein riesiger Gott steht dort und hält riesige, riesige Felsbrocken auf. Und er, der winzige Mensch, weint. Und Gott neigt sich zu ihm nach hinten und sagt, I'm sorry, did I miss one? Are you alright? Also Entschuldigung, habe ich einen übersehen oder habe ich einen, ist einer durchgekommen? Ist alles in Ordnung mit dir? Und das ist für mich so ein schönes Bild, was einfach zeigt, wir wissen gar nicht, wie viel Gott von uns fernhält und wie viel er uns schon erspart hat, was wir gar nicht, was uns sonst getroffen hätte. Die Bibel ist voll von Beispielen von Gottes Treue, dass er hält, was er verspricht. Aber eben auch von Skepsis und Ungeduld. Gott hat seinem Volk viele Versprechungen gegeben und er hat sie alle gehalten, aber eben in seinem Tempo und in seiner Zeit. Und Gott erklärt auch mehr als einmal, dass es eben nicht seine Entscheidung ist, dass Versprechungen nicht sofort erfüllt werden. Oft liegt es an Entscheidungen, die wir treffen oder eben sein Volk, an Entscheidungen zu ungehorsam. Und auch Jesus kam in einer anderen Gestalt, als das jüdische Volk es sich erwartet hatte. Er kam als kleines Baby, als Flüchtling zuerst in Ägypten und später eben ein Friedefürst, ein König ohne Waffen, ohne Heer, ohne Gewalt. Ein König voller Liebe, aber eben auch ein König mit konkreten Anweisungen für unser Leben. Eben aus Liebe heraus, damit wir ein gelungenes Leben haben können in dieser Welt. Und wenn wir jetzt diese ganzen Zeilen lesen, ja, die Welt ist nicht mehr zu retten und wir sehen das ganze Elend um uns und Gott greift eben nicht immer sofort ein, dann könnte man meinen, gut, wenn die Welt nicht mehr zu retten ist, wir stecken den Kopf in den Sand und wir lassen es gut sein, weil wir können eh nichts tun. Und Jesus fordert uns aber genau zum Gegenteil auf. Wir sollen eben, wenn wir ihm nachfolgen, uns für die Schwachen, für die Ausgegrenzten, für die Benachteiligten einsetzen, für seine Schöpfung. Weil unsere Aufgabe hier ist es eben, uns für Jesus einzusetzen, ihm zu vertrauen, dass er eben die großen Brocken weghält von uns und dass er einen Plan für uns hat. Und wir können die Welt aber nicht retten, aber durch unsere Liebe und unseren Einsatz können wir eben andere Menschen zu ihm bringen und diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist unsere Aufgabe hier. Und alles läuft darauf hinaus, dass wir uns eben auf ihn verlassen sollen. Und wo wir leben, das ist einfach nicht unsere eigentliche Heimat. In Wirklichkeit sind wir alle in einer fremden Heimat. Das war nicht das, was Gott für uns gedacht hat. Und wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann haben wir die Zusage, dass wir irgendwann in dieser Heimat sein werden. Jede Lösung für die Probleme, die die Menschheit hier hat, muss immer berücksichtigen, dass das eben nicht so ist, wie Gott sich das gedacht hat für uns. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, der Satan, das Böse, das Gegenteil von Gott, der Widersacher, nennt ihn wie ihr wollt, ist eben überall in unserem Leben. Aber wir haben auch die Autorität über ihn bekommen, durch Gott. Das Böse ist eben eine Pseudo-Wahrheit, die keine Macht mehr hat, wenn wir Gottes Wahrheit und Wirklichkeit leben. Und das können wir auch in der Offenbarung leben. Ich spare euch jetzt den ganzen Vers, aber in Offenbarung 21, 3 bis 5 können wir das eben lesen, dass Gott bei uns wohnen wird und alle Völker, und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird ihr Gott sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste, also das, was jetzt ist, ist vergangen. Und in all diesem Schrecken, den wir haben in der Welt, ist immer noch eins. Es ist trotzdem Gottes Welt und er hat sie geschaffen mit all ihrer Vielfalt, mit den schönen Dingen hier. Wenn wir auf das schauen, diese kleinen und großen Wunder, da blitzt, finde ich, so diese Hoffnung durch. Und diese Hoffnung, die wir jedes Jahr geschenkt bekommen, auch zu Weihnachten, mit dem Kind in der Krippe, mit dem menschgewordenen Gottessohn. Und Weihnachten kommt bald und ich möchte euch deshalb ermutigen, bestärken und irgendwo auch trösten mit ein paar Gewissheiten. Gott schaut nicht tatenlos zu. Das ist das Wichtigste. Er hat einen Plan für dich und mich und auch für die Welt in der Gesamtheit. den wir vielleicht nicht kennen und vielleicht nie kennen werden, aber den es gibt und der gut sein wird. Er sieht das Leid der Welt, aber es wird zu seiner Zeit ein Ende haben. Und wann die Zeit ist und wie das passieren wird, weiß nur er. Bleibst du in der Liebe, dann bleibst du in Gott und er in dir. Und Gott wartet und wirbt um uns und hofft, dass wir das erkennen und darauf antworten. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten.